Wissen Sie, wenn ich das aussprechen würde, was ich manchmal denke, über den Rennsport oder über gewisse Situationen oder über gewisse Personen oder Strukturen, ich glaube, dann würde man mich steinigen. Deswegen rede ich darüber gar nicht.
Vollhorst, die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke.
Einen wunderschönen guten Tag bei Vollhorst, bei der Rennsportshow von und mit Pferdewetten.de. Wir freuen uns, dass die große Woche 2025 so eine schöne große Woche in Iffezheim bei Baden-Baden gewesen ist mit einem würdigen Sieger des großen Preis von Baden, nämlich Goliath, der einmal mehr seine internationale Klasse unter Beweis gestellt hat und im sehr, sehr schönen Stil hier gewonnen hat. Und natürlich haben wir uns Gedanken gemacht, wen wir denn einladen könnten, der zu eben diesen Erfolg von Goliath passt. Den Besitzer hatten wir ja schon bei uns im Interview, nämlich den Philipp, Baron von Uhlmann. Aber es gibt ja auch noch einen Züchter und das ist das Gestüt Schlenderhahn. Und dahinter verbirgt sich Georg, Baron von Uhlmann. Das ist auch der Vater von Philipp. Und deshalb freue ich mich, dass er heute bei uns zu Gast ist und bei uns im Vollhorst Rede und Antwort steht. Georg Baron von Uhlmann, hallo und herzlich willkommen.
Hallo, ich bedanke mich für Ihren Anruf.
Ja, ich habe mich sehr gefreut. Das war ja ehrlich gesagt die Idee von Ihrem Sohn, von Philipp. Der hat ja gesagt, komm, den Papa müssen wir eigentlich auch mal in den Podcast holen. Hat es denn jetzt am Ende viel Überzeugungsarbeit gebraucht oder haben Sie dann doch gleich gesagt, na gut, wenn der Philipp schon dabei war, mache ich das auch?
Ja, also sagen wir so, es hat nicht viel, nur ich darum reißen tue ich mich nicht, aber natürlich mache ich Ihnen gerne einen Gefallen.
Das ist gut, das weiß ich sehr zu schätzen. Wie muss ich Sie denn eigentlich ansprechen? Also sagt man da Herr Baron von Uhlmann oder Herr von Uhlmann oder Herr Uhlmann oder wie ist die formell richtige Ansprache und wie haben Sie es denn am liebsten?
Ja, ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal, die formelle ist Herr Baron, aber wie immer Sie mich ansprechen wollen, ob es Uhlmann, Herr von Uhlmann, ja, Georg vielleicht nicht, dazu kennen wir uns noch nicht lange genug.
Das sehe ich absolut ein, aber Herr Baron ist doch völlig in Ordnung. Haben Sie den Podcast mit Ihrem Sohn eigentlich gehört oder nur?
Ich habe den nicht gehört, nein, ich war heute, nein, leider nicht, weil ich hatte die letzten zwei Tage war ich ziemlich unterwegs und bin ehrlich gesagt dazu noch nicht gekommen.
Ja, der ist auch schon ein bisschen länger her, der Podcast, aber er hat sich auf jeden Fall sehr, sehr gut geschlagen, hat auch schon sehr viel über die Familie erzählt, über Schlenderhahn, über das, was er alles tut, aber natürlich freue ich mich, das, was jetzt aus allererster Hand erfahren, nämlich aus Ihrer Hand. Wir fangen aber mal mit dem aktuellsten Thema an und das ist natürlich der Sieg von Goliath. Wie hat sich das für Sie denn angefühlt, diesen schönen Sieg in Ihren Rennfarben, in den blau-gelben Farben zu sehen? Wie waren die Gefühle? Und wie sind die Gefühle heute noch, jetzt zwei, drei Tage später?
Ja, wunderbar. Ich meine, es ist natürlich wirklich, das ist eins, vielleicht sogar das größte Rennen in Deutschland für dreijährige und ältere Pferde. Baden-Baden ist Baden-Baden. Es hat eine Ausnahmestellung im deutschen Rennsport. Und das Hauptrennen da gewinnen zu dürfen, ist natürlich wunderbar.
Sie haben es ja schon ein paar Mal gewonnen. Das war ja, ich glaube, Tiger Hill zweimal, ne? Getaway. Wer war der letzte war Guignol, ne?
Ich glaube ja, aber bevor ich da was Falsches sage, ich glaube, die Zahlen, die haben sich besser.
Ja, wobei das gar nicht so leicht ist, das alles auseinanderzufriemeln bei den vielen Erfolgen, die sie so hatten. Das ist ja sowieso die Frage, wenn man so viele große Rennen gewonnen hat und das auch schon auf der ganzen Welt, ne? Kann man sich da überhaupt noch über alle Siege freuen oder ist man da schon ein bisschen arg vom Erfolg verwöhnt? Irgendwann.
Überhaupt nicht. Ich muss Ihnen sagen, es gibt einen Renntag in Köln am Freitag. Wir haben, glaube ich, leider keinen Starter, aber auch wenn da ein Pferd in einem kleineren Rennen laufen würde und gewinnt, ist die Freude ungefähr genauso. Es ist einfach, wissen Sie, dafür machen wir diesen Sport, dafür züchten wir die Pferde und Sieger von der Bahn zu holen, sprich einen Sieger dann aus der eigenen Zucht so zu sehen, ist ja eine große Bestätigung, dass man nicht alles falsch gemacht hat.
Emotional muss das natürlich aber mit so einem Sieg von so einem Goliath schon nochmal eine Schippe größer sein, ne? Weil er ist ja immerhin von einem großen Adlerflug, ne?
Er ist vom Adlerflug, aber ich meine, wissen Sie, es gibt Ausnahmen, es gibt dann, ich mache immer das Beispiel, wenn das alles so einfach wäre, hätte ja in den letzten Jahren, wie Sadler's Wells noch Backhanks in Kulmo war und jetzt mit Galileo, alle Stuten zu Galileo, wenn es geht, oder zu Sadler's Wells, wenn es gegangen wäre, dann wären die ja beinahe unschlagbar gewesen. Das Schöne ist an dem Sport, wir reden ja immer noch über ein Lebewesen, was eine individuelle Merkmale hat, was sich verändert, was im Wachstum ist, was Tagesform hat, was das Umfeld braucht, also sprich den Boden, manchem im Wetter auch. Dann spielt auch die Jockeyform und die Stallform eine Rolle. Nein, da kommen sehr viele Komponenten zusammen und wenn das dann alles irgendwie aufgeht, ist die Freude immer sehr groß.
Wie haben Sie diese Anpaarungen denn eigentlich, wo wir da schon so ein bisschen über diese, wie die Zucht entsteht, wie haben Sie das denn immer gemacht? Also heutzutage schwören ja ganz viele dann auf irgendwelche Computerprogramme, die sagen, da kann man das dann eingeben und da gibt es dann Punkte oder was weiß ich was.
Ja, das machen wir nicht. Das machen wir nicht, weil da fehlen mir zu viele Sachen im Computer, die wir gerne berücksichtigen. Ich sage immer, das Pferd läuft mit drei Momenten. Einmal mit den Hufen, mit der Lunge, Herz und so weiter und mit dem Kopf. Wobei man Herz und Lunge und auch Hufe, sprich Beine, kann man analysieren. Den Kopf natürlich nicht. Trotzdem müssen diese drei Komponenten zusammenlaufen in eine positive Form. Und wie gesagt, es sind immer sehr große Fragezeichen dabei, die man auch beim besten Willen. Man kann sich zum Teil beeinflussen, wenn man eine sehr nervöse Stute hat, dann probiere ich natürlich nicht noch zu einem auch vielleicht etwas hitzigen Hengst zu gehen. Aber eigentlich ist es wirklich individuell sehr unterschiedlich.
Ist das Ihr Job oder macht das dann irgendwie der Gestützleiter oder
nein,
alle zusammen?
Das machen wir alle. Ich meine, Herr Apelt macht einen, aber ich mache auch einen Deckplan und dann setzen wir uns zusammen und nach einer Stunde und vielleicht zwei oder drei Fragezeichen, die wir beide hinter irgendwelchen Nummern, also sprich Namen haben, sind wir sofort auf D'accord.
Da kommen wir dann gerade so ein bisschen zu diesem Thema Rollenverteilung etc., wie das überhaupt verteilt ist. Also der Goliath zum Beispiel, diese blau-gelben Farben, das ist ja dann Philipp von Uhlmann, also Ihr Sohn. Genau. Das heißt, da haben Sie Ihre Rennfarben weitergegeben, aber Schlenderhahn, hat er uns damals im Podcast erzählt, da lassen Sie sich wenig von ihm reinreden, weil da hat er, glaube ich, mal gesagt, da haben Sie gesagt, da hat er noch zu wenig Erfahrung oder ist noch zu jung, so hat er es zumindest ausgedrückt.
Ja, nein, das ist, also schauen Sie, zu wenig Erfahrung, natürlich, er ist etwas jünger wie ich, deswegen bin ich auch sein Vater.
Ja.
Ich kann mich daran erinnern, so ganz vage, ich glaube, ich war mit Alter 7 das erste Mal oder 6 auf der Rennbahn. Hm. Da durfte man gar nicht in den Führring oder irgendwas, man Fragen stellen durfte. Man war eigentlich das Kleinkind, was mit großen Augen, aber musste ganz still sein, sich den Renntag anschaute. Das hat sich ja alles sehr verändert. Die Erfahrung hilft schon und ich meine, wir haben das große Glück, über Jahrzehnte mit einem Herrn Apel zusammenarbeiten zu dürfen, was einen großen Spaß macht und der ein Ausnahmewissen hat. Und es, wie gesagt, wir diskutieren viel, aber immer auf Augenhöhe und kommen relativ schnell immer auf denselben Nenner.
Aber Philipp ist ja, glaube ich, von Ihren Söhnen der Einzige, der sich so wirklich aktiv im Rennsport beteiligt und auch so richtig dafür interessiert. Ne? So Bela und Leon, die haben da ja nicht so viel mit am Hut.
Ja, nein, absolut. Das ist also für meine Frau und für mich auch wirklich eine große Freude zu wissen, dass eigentlich dieses traditionsgestützte Schlenderhahn, wenn der liebe Gott mitspielt, auch in eine nächste Generation übergehen würde. Die Alternativen sind ja nicht so toll. Die Alternativen sind ja meistens Stiftung oder Verkauf. Andere Möglichkeiten gibt es ja praktisch nicht.
Gestüt gibt es seit, wie viel jetzt, 156 Jahren, glaube ich, sind wir jetzt, oder?
Im 1869 und dann müssen Sie jetzt hochrechnen.
Ja, da dann... Also ich habe das 150-Jährige vor ein paar Jahren mitbekommen. Ja, und 9 und 6 kriege ich noch zusammen.
Ja, ich glaube, es ist 156, 157 Jahre. Ja.
Das muss einem ja mit einem unfassbaren Stolz erfüllen. Also ich sag mal so, ich glaube, wir Rennsportfans sind ja stolz genug, dass es Gestüt Schlenderhahn als solches so lange gibt und dass die deutsche Zucht da international hochgehalten wird. Aber wenn ich jetzt noch wüsste, dass das auch noch das Gestüt meiner Familie ist, dann würde ich ja vor Stolz platzen eigentlich. Ne?
Naja, ich meine, also das ist wirklich von meiner Familie, wie gesagt, 1869 gegründet worden. Ist durchgeführt worden. Es ist die einzigste Zeit, wo es unterbrochen war für, ich glaube, 2 oder 3 Jahre war im Zweiten Weltkrieg, wo die Nazis es beschlagnahmten und Schlenderhahn unter SS-Gestüt Schlenderhahn lief. Das war eine ziemlich trostlose Zeit, aber die Gott sei Dank dann schnell vorbei war. Und dann ging es halt wieder weiter.
Es war ja aber trotzdem so, dass auch so ein Gestüt Schlenderhahn irgendwann einfach mal gucken muss, dass man wirtschaftlich arbeitet. Ne? Es ist ja irgendwie von diesen 4 Standorten ist man dann nur noch auf 2 sind es, glaube ich, mittlerweile. Auch dieses vom eigenen Trainingsbetrieb, dann die Umverteilung auf verschiedene Trainer. Also es ist ja nicht so, dass da immer nur Milch und Honig fließt und alles super ist und wir sind das größte Gestüt überhaupt, sondern man muss auch da gucken, dass man das wirtschaftlich hält.
Ja, wir haben da sicher Fehler gemacht, aber auch sehr viele Sachen richtig gemacht. Ich gebe ja ein Beispiel, die Trainingsgeschichte, die war sehr gut. Wir hatten natürlich da, man hat selber einen sehr viel größeren Einfluss, als wenn man die Pferde bei anderen Trainern hat. Der Nachteil ist natürlich, wenn Sie jetzt, sage ich mal, ein Virus oder eine schlechte Stallform, aber sagen wir ruhig mal, ein Virus im Stall haben, dann ist eigentlich das halbe Jahr versaut. Dann ist ja praktisch, ihre ganzen Pferde sind nicht am Start. Das ist natürlich dann furchtbar. Und das ist so ungefähr so wie so ein Aktienportfolio, wo sie auch nicht alle Eier in einen Korb tun. Wenn der Korb dann hinfällt, sind alle Eier kaputt. Das macht ja nicht viel Sinn. Und diese Risikoverteilung hat Nachteile, aber natürlich auch Vorteile, das ist überhaupt keine Frage.
Wir hatten letzte Woche oder vor 2 Wochen war das Sascha Smerzek bei uns im Podcast, der ja auch erzählte, dass er jetzt auch Schlenderhahn auf der Trainingsliste hat. Also es ist schon so, dass sie immer mal wieder auch ein bisschen was ausprobieren, auch mal mit anderen Trainern. Marcel Weiß hat, glaube ich, ne?
Marcel Weiß, wollte ich gar nicht sagen. Nein, wir sind auch offen. Wie ich meine, ein Victoria Head hat auch erst Pferde seit letztem Jahr in Frankreich. Und Sir Prescott, die Tasmania ist das erste Pferd, was er hat, eine zweijährige Stute auch noch. Nein, natürlich probieren wir Sachen aus und wissen aber auch, dass man den Sachen Zeit geben muss, weil, wie gesagt, nach einem oder zwei Starts sollte man nicht den Daumen hoch oder den Daumen runter tun, über eine Struktur speziell. Weil der muss man schon irgendwie, wie ich eben sagte, die braucht Zeit.
Es ist ja so, dass jetzt Philipp sehr aktiv war auf der Auktion auch. War das jetzt für ihn selber und hier seine Freunde und Ullmann Brothers und wie die alle heißen? Ja. Oder war das auch für Schlenderhahn?
Nein, das war nicht für Schlenderhahn. Wir haben dieses Jahr nichts gekauft. Das hat er wirklich für sich gemacht. Und eben, was ich aber prima finde, er hat wirklich mehrere nationale und internationale Freunde in den Rennsport gebracht, speziell in Deutschland, die sich eben auch dann an Pferden, die wir zusammen, also nicht wir, also okay, die er hat, weil ich habe ja auch ein bisschen drauf geguckt, aber eben die Philipp dann gekauft hat, da haben sich dann diese Freunde zum Teil dran beteiligt und das macht ja Sinn, das sind ja junge, neue Gesichter, die hoffentlich dem Sport lange erhalten bleiben.
Ja, mit Moritz Becher zum Beispiel, der ja dann auch sehr erfolgreich agiert, dann Alvaro Odriozola.
Moritz ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil Moritz ist natürlich schon durch seinen Onkel, wissen Sie, Stahl Hanse. Mondrian ist der dann natürlich nein, aber es gibt, ich meine, das sind eben wirklich auch Leute, die, also Kinder, was heißt Kinder, Jugendliche, die eigentlich mit dem Rennsport bis jetzt wenig zu tun haben oder gar nicht, die plötzlich Blut geleckt haben. Und das ist doch eigentlich das, was uns großen Spaß macht.
Ja, wobei man sagen muss, den Moritz, da hat der Philipp ja auch keinen ganz geringen Anteil, dass der jetzt wieder so aktiv ist. Also der Stall Hanse war ja einfach über viele...
Nein, der Philipp ist wirklich, glaube ich, sehr eine treibende Kraft, um neue, junge, passionierte Besitzer in den Sport zu bringen. Absolut.
Wenn Sie mal so ein bisschen zurückdenken an die Zeit, als Sie so in seinem Alter waren, war das da auch schon so, dass Sie dann da schon so aktiv waren und sich da so arg für interessiert haben für das Ganze? Oder kam das bei Ihnen selber erst später ein bisschen?
Nein, ich habe mich immer arg dafür interessiert, war immer sehr passioniert, aber das war eine andere Zeit. Damals, ich kann es Ihnen genau sagen, mein erstes Pferd in den Ullmann-Farben war, das war zu meiner Hochzeit. Das war vor, beinahe 40 Jahren. Und dann, das war ein Geschenk von Schlenderhahn, war natürlich nicht das beste Tier. Und dann habe ich mir relativ schnell überlegt, entweder ich mache das jetzt mit dem einen Pferd und dann ist mit dem einen Pferd halt Schluss und Schlenderhahn macht halt wie immer weiter. Oder ich probiere die Sache mit Ullmann ans Leben zu kriegen, also ans Laufen zu kriegen, was ich dann gemacht habe. Und dann ging es relativ schnell. Ich meine, wenn ich überlege, das ist, glaube ich, die erste Auktion, wo ich dann dabei war, 1992, 91. Da war eines der ersten Pferde, die ich gekauft habe, Monsoon zum Beispiel. Und Ovington auch. Und dann ging das weiter, Tiger Hill. Dann hatte ich eine Stute gekauft, auch in Newmarket, Guernica. Das war dann die Mutter von Guadeloupe und den ganzen Hengsten, Guardini, Gataway und so weiter aus der Familie. Und nein, das hat dann irgendwie Fahrt aufgenommen.
Ja, das heißt, das war ein Hochzeitsgeschenk, war dieses erste Pferd und so sind die blau-gelben Farben geboren.
Nein, die blau-gelben Farben wurden geboren durch meine Mutter.
Okay.
Meine Mutter hatte ein erstes Pferd, das weiß ich, das war in den 60er Jahren, das weiß ich noch genau, da war Trainer Herr Seifert. Und Jockey war entweder, ich will nichts Falsches sagen, Gerhard Streit oder Erbse Wolter. Die sagen ihn, glaube ich, beide nichts mehr.
Gerhard Streit vom Namen her und Charlie Seifert sagt mir noch von meinen Eltern was. So rum.
Und Erbse Wolter war ein Gleichgewichtsjockey. Das war, glaube ich, der saß auf dem ersten Pferd. Aber die blau-gelben Farben, wie gesagt, die waren kreiert von meiner Mutter. Ich habe dann praktisch die blau-gelben Farben übernommen, wie meine Großmutter starb. Das war 1988. Und ich daraufhin dann die Ullmann-Farben übernahm von meiner Mutter und meine Mutter dann obviously die Farben von Schlenderhahn übernahm. Also praktisch Schlenderhahn übernahm.
Philipp hatte in seinem Podcast sehr, sehr viel über ihre Mutter geredet und hat wirklich auch viele Storys ausgepackt, wie schön das war, wenn die zusammen auf der Rennbahn waren und dass sie auch einen großen Anteil daran hatte, dass der Philipp, glaube ich, dann so richtig diesen Rennsport-Virus in sich aufgenommen hat. Das waren, glaube ich, die vielen Erinnerungen mit ihr.
Nein, das hat auch vor allen Dingen meiner Mutter großen Spaß gemacht, zu sehen mit einem Enkel, dass diese Party in die richtige Richtung geht. Also, dass da jemand ist, der Engagement hat, der die Pferde gerne hat und der vielleicht, war natürlich damals viel zu früh, auch diese Passion hat und den Willen hat, das dann umzusetzen. Und das hat er gemacht und da haben wir ihm alle sehr geholfen und das scheint ja auf fruchtbaren Boden geschossen zu sein.
Philipp hat erzählt, dass seine Großmutter sehr abergläubisch war und dass Philipp deshalb damals beim Adlerflugderby war das, glaube ich, die Krawatte nicht wechseln durfte, trotz Kakaofleck.
Genau.
Ist das bei Ihnen?
Nein, bei mir nicht.
Sie nicht.
Aber ich war auch irgendwann mal, ich meine, man ist immer so ein bisschen abergläubisch. Fängt schon an. Wenn man Trainer fragt, man geht in Führung, wo ist denn Ihr Platz? Ich meine, wo stehen Sie immer oder wo haben Sie noch nie ein Rennen gewonnen oder wo haben Sie ein Rennen gewonnen, wenn Sie da stehen? Es gibt ja immer so kleine Spiele, die man da macht.
Ich habe mal gelernt, man darf sich vorher die Ehrenpreise nicht anschauen im Ehrenpreisschrank. Das bringt auch Unglück, hat meine Eltern gesagt.
Ja, das stimmt sicher, aber ehrlich gesagt habe ich das doch nicht so oft gemacht. Also, nein, aber nicht aus Aberglaube, sondern ganz einfach, weil ich hat mich, glaube ich, nicht so wahnsinnig interessiert. Ehrenpreise, wo man nicht weiß, also, ich weiß nicht, also wenn Sie vom Laden stehen und was kaufen, ich meine, wenn Sie vom Laden stehen, überlegen Sie sich ja, gehe ich rein, kaufe was oder kaufe es nicht, aber es muss ja einfach da nur zu stehen und ich weiß es nicht. Also ich habe mir das nie angeschaut, weil das mal, die Ehrenpreise waren ja immer sehr, sehr weit weg, das Pferd im Führing war ja sehr viel näher an einem.
Ja.
Und wenn dann plötzlich die Nähe zum Ehrenpreis sich verringerte, war das natürlich immer schön.
Gibt es trotzdem irgend so ein Ritual, was Sie immer vor den Rennen machen oder vor den großen Rennen?
Nein, eigentlich nicht. Nein, wirklich nicht.
Ja.
Ich probiere nicht mit rasend vielen Leuten zu reden, weil es kommen ja meistens immer die Fragen, hat dein Pferd eine Chance oder rechnest du dir was aus oder so. Und diese Gespräche vor einem Rennen, die probiere ich zu vermeiden.
Wann rauchen Sie denn Ihre Zigarren? Ist das so ein Zeichen der Nervosität oder des Genusses, wenn man erleichtert ist oder einfach immer?
Eigentlich leider immer.
Ich habe sogar im Internet schon Baron Uhlmann Zigarren gesehen. Die haben aber nichts mit Ihnen zu tun, oder?
Doch.
Oh.
Das habe ich mal gemacht mit einem spanischen Freund. Haben wir eine Zigarrenplantage auf der Dominikanischen Republik und haben dann eigene Zigarren entworfen, auch in unterschiedlichen Sizes, also Robusto, Hidalgo, Number Uno und so weiter. Also jetzt die Marken, also nicht Marke, sondern die Größe der Zigarren, die Size of the Cigar. Und das habe ich gemacht, das habe ich dann irgendwann verkauft. Das war so eine lustige Sache einfach. Aber ja, so konnte man seine eigene Zigarre rauchen.
Ich mache das ja mit Alkohol, dass ich meinen eigenen Gin herstelle. Aber sind beides Laster. Ich weiß nicht, was schlimmer ist von beiden. Aber,
das ist der nächste Schritt.
Ja. Aber Zigarren, das dauert mir irgendwie immer zu lange. Also ich habe da nicht die...
Nein, aber ich rauche ja auch keine Zigarren mehr. Ich rauche eigentlich sehr wenig Zigarren.
Oh.
Ich rauche eigentlich primär diese kleinen Zigarillos.
Okay, die darf man aber dann, raucht man die auch auch nicht auf Lunge oder wie ist das? Ich weiß das gar nicht.
Das habe ich mein Leben lang nie so richtig auseinanderhalten können, glaube ich, ob ich jetzt gerade auf Lunge rauche oder auch nicht. Ich rauche halt einfach gerne und oft und ich habe halt mit den Zigarren dann aufgehört, weil ich habe, eigentlich rauche ich nicht, beinahe keine Zigarre mehr, weil ich habe einfach zu viel am Tag geraucht. Und das ist dann, glaube ich, wirklich nicht sehr gesund. Und dementsprechend bin ich dann auf diese kleineren Dinger umgestiegen.
Ja, sind die gesünder? Ich weiß das gar nicht, ob das...
Nein, aber sie sind dünner. Man kann sich ja alles einreden.
Ja, ich merke schon, die sehen halt ungefährlich aus, ne?
Die sehen ungefährlich aus.
Wir haben schon ganz viel über Ihre vielen Erfolge gesprochen. Wir haben schon ein paar Namen von guten Pferden in den Mund genommen. Wir haben immer hier so ein paar Kategorien. Und jetzt würde ich mit Ihnen mal die erste Kategorie durchspielen und weiß, dass das sicherlich eine ist, die Ihnen mit den vielen Erfolgen und den vielen Pferden, die Ihnen sehr nah am Herzen liegen, nicht gleichfallen wird. Wir versuchen es aber trotzdem mal.
Der schönste Moment.
Was war denn der schönste Moment in Ihrem Rennsportleben?
Das ist wirklich wahnsinnig schwierig zu sagen. Machen wir der schönste Moment. Ich muss ganz ehrlich sein, ich kann das beinahe nicht auf einen Moment. Da gab es so viele wirklich wunderschöne Momente, wo ich sehr dankbar war, das erleben zu dürfen, dass ich mich da nicht festlegen möchte. Also ob das jetzt ein Monsoon, ein Tiger Hill, ein Ovington im July Cup, ein Scirocco im Breeders' Cup oder auch Rennen in Deutschland und in Frankreich. Ich möchte mich da nicht festlegen, das wäre unfair, glaube ich.
Stimmt das, dass Sie beim Breeders' Cup mit Scirocco das erste Mal so richtig nervös gewesen sind vorm Rennen?
Nein, ich bin öfter schon nervös, aber da war ich, glaube ich, so. Nein, ich war nicht nervös, weil mich machte der Favre nervös. weil ich frug dem Favre nur, der Favre sprach mich an und sagte, sind Sie nervös? Habe ich gesagt, ein bisschen, aber eigentlich nicht. Dann war die Antwort von Favre, Sie müssen nicht nervös sein, wir können nicht verlieren. Da habe ich nur gesagt, jetzt haben Sie es geschafft, jetzt bin ich nervös. Natürlich ist man ein bisschen vorm Rennen angespannt, aber dass ich da richtig nervös bin, glaube ich nicht. Das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber nein.
Den vierten Platz von Scirocco im Arc, das war, glaube ich, in diesem einen Rennen, glaube ich, das beste Ergebnis für Sie bisher, oder?
Ja, ich glaube, ich war mal Dritter mit Tiger Hill.
Oh, aber, okay.
Aber ich weiß es nicht mehr auswendig. Nein, der Arc ist ein großes Ziel. Große Ziele darf man haben, sind natürlich schwierig zu erreichen. Wir haben da zum Teil, das größte Pech hatten wir natürlich mit Manduro. Der Manduro war ja wirklich, wirklich arg Favorit. Und in dem Prix de Niel, glaube ich, war es, oder der Prix de Foix. Ich verwechsel immer diese beiden Vorbereitungsrennen in Longchamp für den Prix Lac, wo der Manduro lief. Er gewinnt das Rennen und nach dem Rennen, also hinter dem Ziel kommt dann, also beim Absattelring kommt der Fahrer zu mir und sagt, das Pferd hat sich das Bein gebrochen. Ich meine, der hat dann mit einem angeknacksten Bein noch das Rennen gewonnen. Und das war natürlich dann wirklich furchtbar.
Ja, das war der Prix Foix 2007 damals.
Das war der Prix de Foix, genau. Und das war schon schlimm. Weil der warte wirklich, der hatte eine. Das war, wo der Fabre sagte, das war wahrscheinlich das beste Pferd der Welt. Also das beste Pferd, was er je trainiert hatte. Der hat mir gesagt, der konnte jede Distanz und jeden Boden.
Ja.
Und konnte aus jeder Position geritten werden.
Ja, der hat, ich weiß gar nicht, 3, 4 Gruppe-1-Rennen hat er gewonnen, glaube ich, in seiner Karriere, ne? Sowas irgendwie.
Ja, der ist langsam gestartet, aber wie er dann zum Fabre ging, dann ging es dann los. Dann ging es los mit Coronation Cup und so weiter und Breeders' Cup und ich glaube auch Prince of Wales und dann waren mehrere und in Italien hat er, glaube ich, auch gewonnen. Aber ich will nichts Falsches sagen.
Ja, Karriere als Rennpferd war vorbei, aber zumindest hat er einen schönen Platz als Deckhengst noch bekommen. Dann sprechen wir doch gleich mal über die Deckhengste. Diese eine Box, in der Adlerflug stand, bis der dann leider gestorben ist, das ist ja die Box, wo vorher Monsun drin stand. Die ist jetzt aber frei, oder?
Die ist frei im Moment, ja. Nein, ich glaube, da steht einfach ein Versuchshengst drin.
Okay, dann hat er wenigstens noch einen prominenten Platz, wenn er sonst schon einen blöden Job hat. Ne?
Er hat eine nette Koppel, stimmt.
Ja, das auf jeden Fall. Ist das wirklich so, dass so der Nächste, der in diese Fußstapfen von Monsun, von Adlerflug jemals treten könnte, dass der dann diese Box wieder bekommt? Oder meinen Sie, nee, das...
Nein. Wir haben ja in Schlendern aufgelegt. Schlendern hat ja einen Stutenstall, einen Jährlingsstall und so weiter. Und es gibt ja auch den Hengststall. Ich meine, war sie in Schlendern? Ja, sie waren ja schon in Schlendern, oder?
Ist schon lange her. Ja, ich muss mal wieder vorbeikommen.
Schlenderhahn ist gegenüber, also praktisch genau gegenüber dem Teich. Da ist der Hengststall, da sind zwei Boxen links und rechts und die haben beide links und rechts ein Paddock. Und Schlenderhahn ist eben, wie gesagt, wir haben Platz für zwei Deckhengste. Und und da standen die Hengste, da stand der Monsun, da stand Tiger Hill, da standen noch andere Hengste, da stand, keine Ahnung, alles. Giuliani steht da jetzt gerade.
Und Alsson, der gehört ja Ihnen, aber er steht mit Fairhof zusammen, aber steht ja auf dem Fairhof, ne? Der ist nicht bei Ihnen.
Der steht auf Fairhof, weil, Fairhof hat mehr Platz und mehr Möglichkeiten, weil wir haben ja die Schwierigkeit dann zum Teil, wenn wir zum Beispiel ausländische Stuten kriegen für einen Hengst, dann stehen die ja länger bei uns. Und das nimmt dann schon auf der Koppel sehr viel Platz. Also ich meine, für uns sind die Koppeln eben auch wahnsinnig wichtig, dass sie nicht zu sehr leiden. Also dass man denen auch Zeit geben kann, wenn es geht, irgendwie, dass sie ihre Ruhephasen haben, damit sie sich möglichst oft erholen können und nahrhaft sind. Und wenn sie eben das ist wichtig, dass die Koppeln gepflegt werden. Und mit gepflegt meine ich jetzt nicht, dass man sie wie ein Golfgreen schneidet, sondern dass man auf sie aufpasst, dass genug Vitamine drin sind, der natürlichen Art, weil ich meine, Schlendern hat den großen Vorteil, wir haben unendlich gute Bodenwerte. Wir haben Bodenwerte von 70 Punkten. Das ist beinahe zu gut für Tiere. Das ist eigentlich Ackerland. Aber das ist natürlich wahnsinnig nahrhaft. aber sie müssen es trotzdem darauf aufpassen.
Und das ist dann am Ende dafür verantwortlich, dass zum Beispiel die Knochen stärker werden und da weniger passiert oder dass die Pferde stärker werden oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, das hilft ja das und das hilft natürlich auch, dass mit allen Nebeneffekten muss man nicht zufüttern in der Form. Ich meine, es gibt ja so, sonst, wenn das nicht der Fall ist, ich meine, es gibt ja Gestüte, die sind auf sehr viel kargerem Boden und da muss natürlich den Tieren zugefüttert werden und das ist absolut sinnvoll. Nur das kann natürlich auch Nebeneffekte haben. Jedes Künstliche, was sie jemandem geben, Mensch oder Tier. Und je weniger man geben muss, je besser ist es ja immer eigentlich.
Das ist super interessant, da könnte ich mich jetzt noch Stunden mit Ihnen drüber unterhalten, weil es einfach so eine Philosophie ist, die, ja gut, bei Ihnen natürlich jetzt auch über so viele Jahrzehnte einfach gewachsen ist.
Ja, ich glaube ganz einfach, ich bin ein fester Verzauber, back to nature, or if it's possible, let nature do. Und wenn man dann sieht, dass das nicht genug ist oder dass das in die Falle, dann kann man ja was machen. Aber dass man die direkt mit irgendwelchen Zusatzmitteln oder Zusatzfutter oder was immer es ist, anfängt, sich da reinzupanschen, bin ich nicht der größte Freund von.
Ja, und ich meine, so ganz unerfolgreich sind sie ja mit der Philosophie nicht. Wir müssen mal weitermachen mit unseren Kategorien. Da stehen noch ein, zwei an. Ich bin auch jetzt sehr gespannt, was sie uns in der nächsten Kategorie zu berichten haben.
Der peinlichste Moment.
Da geht es nämlich um den peinlichsten Moment im Rennsport, den sie je hatten.
Peinlichste Moment, haben sie. Peinlichst war ich. Es ist mir sicher eins oder zweimal passiert, dass ich einen Sponsor bei der Siegerehrung, der auch seine Firma, und das war dann auch noch eine größere Firma, vertrat, die Firma verwechselt habe oder den Namen des Vorstandes verwechselt habe. Das ist mir ein, zwei Mal, glaube ich, passiert. Das war ziemlich peinlich.
Ja, solange es jetzt nicht Mercedes mit Porsche verwechselt war, ist ja noch okay. Oder ja, war es auch noch branchenähnlich?
Ja, ich weiß nicht mehr, was es war, aber ich weiß nur, dass es fiel mir dann, kennen Sie doch sicher auch, es ist aus dem Mund raus, aber Sie können es nicht mehr stoppen.
Ja, ich weiß ja nicht, wann das bei Ihnen war, aber heutzutage ist dann auch so, dass man es dann auch gleich noch im Internet liest, bei Facebook und was weiß ich, wo die dann überall schreiben. Bewegt man sich auch als Moderator auf dünnem Eis. Aber das war wahrscheinlich dann zu Ihrer Zeit, als Sie Präsident vom Kölner Rennverein waren, denke ich mal, ne?
Nee, das war wie ein Pferd gewonnen habe.
Ach, Sie als Besitzer, okay, ja gut.
Ja,
aber das ist ja, da sind Sie dem ja.
Wissen Sie, wenn ich das aussprechen würde, was ich manchmal denke über den Rennsport oder über gewisse Situationen oder über gewisse Personen oder Strukturen, ich glaube, dann würde man mich steinigen. Deswegen rede ich darüber gar nicht.
Ja, aber Sie waren ja schon damals rennsportpolitisch sehr aktiv, ne? Ich glaube auch so diese Sachen mit der Zusammenarbeit mit der PMÜ, wo jetzt ja jeder sich freut, dass es die gibt und PMÜ-Bildrecht und so. Das war doch, glaube ich, auch so ein Vorschlag von Ihnen. Da hätte man Sie doch auch am liebsten damals schon gesteinigt, ne?
Ja, ich glaube, es gab mehrere Sachen. Ich hatte damals auch die Italiener, da gab es mehrere Sachen. Es gab auch mal eine Geschichte in Köln mit einer neuen Bahn, wo man eine Bahn mit einem Spielcasino zusammen und so weiter, das wäre genial gewesen. Da gab es dann auch gewisse Personen, die fanden das ganz falsch. Na gut, das habe ich mir 3-4 Mal angehört und dann habe ich gesagt, ich glaube, ich bin nicht ein fabelhafter Funktionär, ich lasse das mal.
Das heißt, mit anderen Worten, haben Sie es auch bis heute nicht bereut, dass Sie sich da zurückgezogen haben?
Nee, ich glaube wirklich nicht, dass ich ein guter Funktionär bin. Wissen Sie, Sie machen das ja in Ihrer Freizeit. Und ich bin da, glaube ich, ich bin dann auch zum Teil von meinen Ideen überzeugt. Und wenn man dann wirklich merkwürdige Vorschläge oder dann merkwürdige Argumente hört, dann fehlt mir manchmal die Sprache, da irgendwie ernsthaft darauf zu antworten. Und dann lasse ich es halt lieber.
Wenn Sie jetzt mal so auf den Rennsport schauen, was für eine Zukunft sehen Sie denn für den Rennsport?
Wissen Sie, seit 50 Jahren Minimum, seitdem ich mich eigentlich erinnern kann, wird der Rennsport totgesprochen. Oder es heißt immer, er geht in eine Richtung, nämlich nur runter. Das kenne ich, seitdem ich ein Kind war. Es waren immer schwierige Zeiten. Es hieß, es gibt keine Trainer mehr wie Mitzlaff und Jentsch oder keine Ahnung, dann gab es keinen Jockey mehr wie Drexler und Alaphie und das und noch ein anderer, zwei, drei Jockeys aufhörten. Es ist immer irgendwie weitergegangen. Und der Rennsport, glaube ich wirklich, und ich bin nicht felsenfest überzeugt, ist ein so unendlich aufregendes, interessantes, ansteckendes Sportereignis. Und nicht nur Sportereignis, sondern es bringt eigentlich den Menschen in dieser schnelllebigen Zeit mit der Mother Nature fabelhaft zusammen. Und das erleben zu können an einem Sonntag oder Samstagnachmittag, wenn es geht, noch bei schönem Wetter und mit einem Erfolg, entweder wettenmäßig oder wenn das Pferd gut gelaufen ist, was Schöneres gibt es doch nicht.
Das wäre eigentlich fast schon ein schöner Schlusssatz, aber so ganz am Ende sind wir noch nicht. Wir haben nämlich noch...
Ja gut, aber Sie können das ja umstellen.
Ich kann es umschneiden. Nee, bei uns wird hier... geht alles mit rechten Dingen zu bei uns. Wir haben aber noch die Charity-Wette und da geht es ja um guten Zweck und da haben wir ja auch noch gleich einen schönen Abschluss.
Die Charity-Wette.
Sie bekommen nämlich 100 Euro von pferdewetten.de, wenn... das Geld weg ist, ist es halt weg, dann ist das nicht Ihr Verlust. Aber wenn es ein Treffer ist, dann geht der gesamte Siegerlös plus Einsatz an krebskranke Kinder und ans Kinderhospiz für den Hand-in-Hand-Cup. Das ist eine schöne Sache, wo viel Geld auch schon zusammengekommen ist. Und ich bin gespannt, wen Sie da tippen. Es muss ein Pferd im Langzeitwettmarkt sein. Also wir haben einen Winterfavorit zum Beispiel noch. Es gibt sogar schon das Derby 26 oder den Arc. Ein paar Rennen in England gibt es, in Melbourne Cup. Haben Sie da schon irgendeine Idee, was es sein könnte, welches Rennen?
Schade, dass ich, wenn Sie mich im Frühjahr gefragt hätten, wäre das einfacher gewesen jetzt Ende des Jahres.
Ja, das ist immer, nach Derby und Diana wird es immer sehr, sehr eng. Und wenn dann der große Preis von Baden noch rum ist und alles, da gibt es nicht mehr so arg viel Rennen. Das heißt, das ist jetzt schon Königsdisziplin, was Sie hier machen.
Ich hätte Ihnen zum Beispiel am Sonntag gesagt, wenn Sie mich am Sonntag gefragt hätten, hätte ich Ihnen gesagt, straight im Preis von Europa. Jetzt habe ich gerade heute gehört, dass straight für dieses Jahr nicht mehr laufen wird.
Genau, der hat sich eine Verletzung zugezogen und ist erstmal raus.
Das fällt mir jetzt nichts ein. Ich werde von ausländischen Pferden habe ich jetzt nicht die Listen vor mir, da will ich jetzt nichts Falsches sagen.
Wir haben ja am Sonntag das BBAG Auktionsrennen in Düsseldorf, wo drei Alsons drin sind. Da müsste Ihnen doch das Herz aufgehen, oder? Mit Speedy Gonzales ist der eine, Mentor ist der andere und wer ist der dritte Alson? Das ist Don Bosco und Giuliani ist auch mit drin, mit Money's Boy. Also da ist ja schon sehr viel Schlenderhahn-Interessen mit dabei. Das wäre ja zum Beispiel so ein kleiner Anfang.
Ja, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, da ich keinen von diesen vier Pferden kenne, also jetzt rede ich nicht von den Deckhengsten, sondern von den Rennpferden, kann ich dazu gar nichts sagen.
Speedy Gonzales ist der erste Alson-Sieger gewesen. Der läuft zum Beispiel.
Und was hat er danach gemacht?
Das ist sein zweiter Start jetzt. Der ist.
Ja, okay, dann nehme ich den.
Ja?
Okay,
nehme ich den. Dass ich Georg Baron von Uhlmann mal einen Tipp gebe und nicht umgekehrt, hätte ich auch nie gedacht. Aber machen wir das mal so.
Machen wir das so.
Dann wetten wir den doch mal 100 Sieg. Und sagen wir es mal so, wenn der weg sein sollte, dann lege ich noch 50 Euro für die Kinder drauf und sage, es war meine Schuld und nicht ihre. Machen wir das
und
mal.
Ich lege nochmal 100 drauf, damit es den Kindern nochmal besser geht.
Also, das ist doch sehr fair. Dann hoffen wir einfach mal, dass der gewinnt, dass wir nicht noch zusätzlich drauflegen müssen. Und aktuell gibt es 30 für 10, also der ist auch Favorit, kommt aus dem Stall von Andreas Suboric. Aber der hat in sehr, sehr schönem Stil in Hannover moderiert. Da habe ich auch moderiert, am Sonntag in Düsseldorf moderiere ich auch. Vielleicht ist das auch ein gutes Omen und dann machen wir das mal. So, Wette ist abgegeben für die kranken Kinder. Und wetten Sie auch gerne noch, oder? Weil ich glaube, ich habe Sie schon mal am Wettschalter gesehen, aber das ist...
Doch, ich wette schon, nein, ich wette schon und ich pick mir, also ich wette manchmal auch auf eigene Pferde, aber nicht sehr oft, aber ich wette schon sehr, sehr bescheiden, sehr klein, aber einfach um in den Rennen, wo wir nichts laufen haben, wovon es natürlich relativ viele gibt, um da Interesse dran zu haben. Also das macht dann schon Spaß.
Aber Sie sind jetzt keiner, der sagt, ich wette die eigenen Pferde nicht, weil es Unglück bringt, weil das habe ich auch schon von Leuten gehört. Okay.
Das, Das gibt es, nein, das habe ich auch, nein, das mache ich auch, aber gibt viele Leute, die, ich sage immer, das hat die Queen nur gemacht. Die Queen Mother hat nur ihre Pferde gewettet.
Ja, und die waren ja jetzt nicht die langsamsten.
Das war nicht, aber die ist auch, es war Steeplechase.
Ja, das ist so gar nicht ihr Ding irgendwie, oder? Hindernisse?
Eigentlich nicht. Nein, überhaupt nicht. Wir hatten mal, ich weiß noch, und das war ja auch, es gab ja damals noch in Köln Hindernisse und dann gab es ja das Colonia Hürdenrennen oder was immer. Das war ja auch damals noch von Colonia, an der wir ja beteiligt waren, sprich die zu der Obmann-Gruppe gehört, gesponsert. Da lief, glaube ich, ein Pferd und das stürzte. Also irgendwann, also ich kann mich wirklich nicht dran erinnern. Ich kann mich an ein Pferd dran erinnern, was ich schlimm haben war mal, aber das war sicher 50 Jahre her.
Ich habe noch eine lustige Geschichte von Ihrem Sohn gehört und da bin ich mal gespannt, ob die stimmt. Stimmt es, dass Sie mal Ihrer Frau ein Pferd ersteigern wollten, das eigentlich gar nicht so gut gezogen war und auch gar nicht so viel wert war, aber die hat sich so in das Pferd verliebt und am Ende ist es so ausgegangen, dass Sie gegeneinander geboten hatten, aber es gar nicht mitbekommen haben und das Pferd viel zu teuer gekauft haben?
Ja, die Geschichte stimmt. Die Geschichte ist folgendermaßen, ich kann sie genau sagen. Meine Frau, wir waren in Baden-Baden, das war noch so das alte Baden-Baden, also noch die kennen Sie ja noch, der, also, wo die, also nicht die neue Auktionsgeschichte, sondern wo die halt früher waren.
Im Absattelring dann da.
Im Absattel, genau. Und meine Frau hatte sich ein Pferd angeschaut, pechschwarz, wirklich sehr elegantes Pferd. Das habe ich mir dann angeschaut und fand das fabelhaft, fand das wirklich, der hat das einfach wahnsinnig gefallen. Und das hatte ich mir dann angeschaut und habe gesagt, okay, also das Pferd ist wunderschön, wird aber nicht sehr schnell laufen können, glaube ich. Hatte mir dann auch das Pedigree angeschaut und gesagt, wenn das nicht zu teuer wird, dann schenke ich das meiner Frau, dann freut die sich. Und dann ging das los und ich steigerte und fing an und irgendwo bot halt jemand anderes, aber nicht neben mir oder hinter mir, sondern irgendwo ganz anders. Ich meine, Sie sehen ja nicht, wo dann woanders irgendwie die, ja, und dann kam bei mir irgendwann bei Summe X, die absolut nicht die Summe war, die ich mir vorgestellt hatte, kam der Zuschlag. Und dann habe ich nur mal nachgefragt, wir waren da Unterbieter und da kam dann jemand um die Ecke und sagte, das war Ihre Frau.
War der dann trotzdem wenigstens schnell am Ende oder hat sich Ihre Befürchtung bestätigt?
Nein, meine Befürchtung war absolut richtig.
Oh je, passiert auch. Es hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht mit Ihnen. Ganz lieben Dank für Ihre Zeit und ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und Hals und Bein auf jeden Fall. Dankeschön.
Ich bedanke mich, danke.
Ja, das war Georg Baron von Uhlmann, der Mann, der hinter dem Gestüt Schlenderhahn mit seiner Familie steht. Wir freuen uns, dass er heute unser Gast gewesen ist. Vielen Dank natürlich auch nochmal an den Sohn, an Philipp von Uhlmann, der uns einmal mehr einen großartigen Gast beschert hat. Und ich bin mal gespannt, wer uns dann in 2 Wochen hier bei Vollhorst als Gast entgegentritt. Das war's also. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns am Freitag in Köln und am Sonntag in Düsseldorf. Und ansonsten alles Gute. Gute, ciao, tschüss, Hals und Bein und bis bald.
Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.